Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hoek. Schön, dass Sie heute dabei sind. Der Libanon, Norwegen und die Provence sind heute Schauplätze unserer literarischen Erkundungen. Beginnen wir gleich mit Pierre Yaravan. Der Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter setzt sich immer wieder mit der eigenen Familiengeschichte auseinander, wie viele deutsche Autoren und Autorinnen, deren Herkunft geografische und kulturelle Vielfalt zu bieten hat. Yaravan, 1985 in Jordanien geboren, kam mit 3 Jahren nach Deutschland. Er hat an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film studiert. Seine bisherigen Romane waren auch international erfolgreich. Dina Netz hat das neue Buch »Frau im Mond« gelesen.
Pierre Yaravans Roman ist aufgebaut wie eine Rakete. Der erste Teil ist »Erste Stufe« überschrieben. Die Kapitel zählt der Autor von 50 herunter wie einen Countdown. Bereits die Form zeigt also eins der Themen an. Frau im Mond ist unter anderem eine Hommage an die Lebanese Rocket Society, eine Gruppe cleverer Forscher, die in den 60er Jahren ein libanesisches Raumfahrtprogramm an den Start brachte. Heute ist dieses Vorhaben auch im Land selbst weitgehend vergessen. Fiktiv ist dabei nur, dass Marun, der Großvater der Ich-Erzählerin, Initiator dieses Weltraumprogramms gewesen sein soll. Lilith lebt in Kanada, wie inzwischen auch Marun, den sie liebevoll Jiddo nennt. Und ihre Erzählung ist der Versuch, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lina, das Knäuel aus familiären Erinnerungen zu entwirren. Denn Yaravans Roman ist vieles zugleich. Vor allem ist er der Versuch Liliths, in der 2 Kontinente und einige Leerstellen umfassenden Familiengeschichte, sich selbst zu finden. Dabei rückt immer stärker die Großmutter, die sie Teta nennt, in den Vordergrund.
Lina und ich haben unsere Täter leider nie kennengelernt. Wir kannten nur das Foto an der Wand, das eine Frau auf einer von Pinien gesäumten Anhöhe zeigte. Darüber hinaus war sie in Mosaiken aus Geschichten präsent, die Dana oder Großvater über sie erzählten und die auf einen tieferen Kosmos verwiesen, der sich uns nie ganz erschloss. Wenn wir bei Wanderungen müde wurden und nach einer Pause riefen, war es nur eine Frage der Zeit, bis unser Jiddo wieder davon anfing, dass Großmutter Anoush als Kind eine Wüste durchquert habe, ohne Wasser und nur mit einem halben Laib Brot im Gepäck. Dort, wo das heutige Syrien liegt.
Gleich mehrere Migrationsgeschichten prägen also die Familie. Lilith selbst hat einen vielbeachteten Dokumentarfilm über ihre Zwillingsschwester Lina gedreht, die als Meeressäugerforscherin arbeitet. Doch dann ist Lilith irgendwie der Kompass fürs eigene Leben abhanden gekommen. Inzwischen kampiert sie bei Lina und deren Familie auf dem Sofa. Ein diffuses Gefühl sagt ihr, dass die Geschichte ihrer armenischen Großmutter, die als Kind aus Anatolien fliehen musste, ihr auch Aufschlüsse über sich selbst geben könnte. Und so spricht Lilith mit dem Großvater, schaut Fotos und Erinnerungsstücke durch und springt in ihrer Erzählung zwischen Orten, Zeiten und Anekdoten hin und her.
So also beginnt diese Geschichte. Natürlich gibt es noch eine Hauptgeschichte, eine Vor- und eine Vorvorgeschichte und ein paar Neben- und Untergeschichten. Das ist wie bei einer guten Baklava. Es braucht verschiedene Schichten, die, im richtigen Verhältnis übereinander gelegt, ein großes Ganzes ergeben, etwas wirklich Überwältigendes.
Im ersten Teil ist Frau im Mond ein ausschweifend, süffig und mit unterschnittenem Witz erzählter, kosmopolitischer Familienroman, in dem der arabische Familienteil gelegentlich als Shisha-rauchender Onkel durchs Wohnzimmer geistert und sonst weiter keine Rolle spielt. Doch je tiefer Lilith in die Familiengeschichte einsteigt, desto stärker wird ihr bewusst, dass sie sich selbst bislang zwar wenig für ihre libanesische Abstammung interessiert hat, andere sie aber sehr wohl darauf festgelegt haben.
Noch heute ärgere ich mich darüber, schäme mich bisweilen dafür, 2014 nicht widersprochen zu haben, als man über mich, in Montreal geboren, in 3. Generation hier lebend, als kanadisch-libanesische Filmemacherin schrieb, dass ich mich bereitwillig in die Kategorie orientalisch einordnen ließ, obwohl ich das Herkunftsland meiner Großeltern von keinem einzigen Besuch und auch sonst nur aus Erzählungen kannte.
Die Auseinandersetzung mit der Großmutter, die einige Jahre in einem libanesischen Waisenhaus lebte, führt nun genau zu diesem Besuch in Beirut. Die Reise ins Herkunftsland der Familie ist ein wiederkehrender Topos in der häufig um Identitätsfragen kreisenden Gegenwartsliteratur. Pierre Yaravan gibt ihm eine originelle Wendung, indem er Lilith auf der Metaebene darüber reflektieren lässt.
Wir sprechen gern von Leerstellen. In Wahrheit aber sind diese Stellen alles andere als leer. Sie sind übervoll mit Informationen und Plänen für unsere Zukunft. Und es sind genau diese Pläne, die tausende Debütromane oder, Gott bewahre, Podcasts hervorgebracht haben, in denen jemand in das Land seiner Vorfahren aufbricht, weil die Person verstehen will, woher ihre Angst vor der Dunkelheit kommt oder ihre Neigung zu Albträumen oder einfach nur, um sich etwas anzusehen, das ihr als Heimat angedichtet wird, obwohl sie dieses Land nie besucht hat.
Der zweite Romanteil spielt also im Libanon. Hier droht die Erzählung einige Male auszufransen, weil Yaravan von politischen Protesten gegen die korrupte libanesische Regierung in der Erzählgegenwart, vom Genozid an den Armeniern in der Türkei und natürlich von der schillernden Lebanese Rocket Society erzählt, der es schließlich gelang, eine Rakete in den Weltraum zu schießen. Das Weltraumprogramm wurde jedoch bald wieder eingestellt, genau wie sich viele andere Hoffnungen in Bezug auf den Libanon zerschlugen. Yaravan zeichnet ein wahrhaft düsteres Bild des Landes. Der Autor schafft es immer wieder gerade noch rechtzeitig, die vielen Stränge seiner Geschichte nonchalant zusammenzubinden. Ein praller Roman, in dem die treffende Selbstbezeichnung Mosaik immer wieder fällt. Obwohl Frau im Mond ganz gelegentlich geschwätzig, ein bisschen öfter pathetisch ist, Pierre Yaravan erzählt einnehmend von Liliths Suche, bei der sie schließlich zwar weniger als erhofft über ihre Großmutter herausfindet, aber doch einiges über sich selbst.
Dina Netz über Frau im Mond von Pierre Yaravan. Berlin Verlag, 496 Seiten, kosten 26 Euro. Tore Ylfen, 1953 in Oslo geboren und dort 1995 durch Freitod gestorben, hatte kein großes Publikum, wohl aber Einfluss auf die Literatur. Nicht zuletzt Karl Ove Knausgård bezieht sich immer wieder auf ihn. Drei Bücher von Ylfen gibt es bereits auf Deutsch. Mit Grabbeigaben erscheint nun auch sein Prosadebüt von 1988, was damals die norwegische Kritik in die Nähe der Werke Beckets oder Claude Simons gerückt hat. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
Tor Ylfen hatte schon einige Gedichtbände veröffentlicht, als 1988 sein erster Band mit Prosa erschien. Das Erzähldebüt des norwegischen Autors löste bei den wenigen Lesern, die es hatte, durchaus eine gewisse Irritation aus. Die Zeitung Orkde jedenfalls brachte damals die folgende, zugleich ratlose wie lustige Rezension.
Grabbeigaben ist der Titel eines Buches von Tor Ylfen. Der Titel ist einigermaßen speziell und dasselbe lässt sich auch über den Inhalt sagen. Das Buch hat keine äußere Handlung, die Sprache ist schwer und das Buch ist schwer zu lesen. Wer einen Nutzen daraus ziehen will, muss sich viel Zeit nehmen und es gründlich lesen.
Als Tor Ylfen beim einzigen Interview, das er jemals gab, diese Besprechung vorgesetzt wurde, sagte er:
Großartig, das kann man wohl nicht viel besser sagen.
Nun liegt dieses spezielle, zumindest handlungsarme Buch erstmals auf Deutsch vor, in der brillanten Übersetzung des österreichischen Autors Bernhard Strobel, der uns in den letzten Jahren schon mit drei anderen Prosaarbeiten von Ylfen bekannt gemacht hat. Aber um potenziellen Leserinnen und Lesern gleich mal die Angst vor diesem hermetisch wirkenden Text zu nehmen, sollte man vier Dinge beachten. Die erste Strategie wäre, suchen Sie erst gar nicht nach Handlung oder Kohärenz. Die zweite Strategie, versuchen Sie, wiederkehrende Motive zu entdecken. Davon gibt es einige. Die dritte, lassen Sie sich, auch wenn das Erzählte womöglich schwammig bleibt, auf diese ungemein präzise, mikroskopisch genaue Sprache ein, die sich in langen Sätzen um Gefühle, episodische Erlebnisse und Situationen rankt. Und zu guter Letzt, nehmen Sie sowohl Titel wie auch Untertitel ernst. Grabbeigaben, ein Fragmentarium.
Jeden Tag auf 5255 Hähnchenresten gehend, auf 300 Hammelkeulen, einer unbestimmten Anzahl Tonscherben, einem Dutzend getürkter Würfel, einem Pfau, 630 Muscheln, einem Beutel Kupfermünzen, 250 Haarbürsten, jeden Tag, nicht wissend um das unter ihnen dort drunten, unter ihrem Stimmengesurre und ihren klackernden Damenschuhabsätzen.
In den ersten Zeilen der Grabbeigaben ist beschrieben, was sich Ylfen vorgenommen hat, jene in vergangenste Vergangenheiten führenden Fundstücke zu betrachten, die unter der Erde und in einem Menschen verschüttet sind und über die wir in der Regel hinweggehen und sehen. Dr. Oewen erforscht in kleinen Episoden, was das Vergangene mit und in uns anstellt. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange eine Begegnung, ein Erlebnis, eine Referenz, eine Empfindung her ist. Unweigerlich sind wir dazu verurteilt, uns mit dem Abwesenden, dem Verdrängten oder Verlorenen auseinanderzusetzen.
Und so wie er selbst sich nur minimaler Bruchstücke seines Lebens entsann, so entsann die Welt sich nur zufälliger Brocken der Geschichte, verstreute Kerzen, die noch nicht abgebrannt waren, in dem fensterlos dunklen Gefängnis des Vergessens.
Diese Kerzen können noch einmal entfacht werden, etwa beim Hören einer alten, knisternden Schallplatte, die nur kurz nach Oewens Geburt 1953 aufgenommen wurde. Man hört darauf nicht nur Musik, sondern auch aus dem Publikum heraus das Husten eines Menschen, der vielleicht längst nicht mehr lebt. Und am Tempo der Einspielung lässt sich womöglich der Gefühlszustand des bereits kreisenden Dirigenten ablesen. Sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst, dirigiert er das Stück schneller als üblich, als wollte er keine Sekunde der ihm verbliebenen Zeit verschwenden.
Die Musik verschwindet für immer, indem sie gespielt wird. Sie spielen bedeutet, sie ins Nichts verschwinden zu lassen. Nur das Tonband mit seinen kreisenden Spulen vermag die Gespenster der Musik einzufangen.
In einem anderen Bruchstück erzählt Oewen von einem Menschen, der sich an eine lange Autofahrt erinnert. Er soll der Schwester seines Freundes eine Todesnachricht überbringen und während der Reise stellt er sich die Szene vor, antizipiert, was geschehen könnte, versetzt sich zurück in Momente der inneren Spannung. In einer anderen Episode lesen wir von einem, der sich die Zähne putzt und beim Gurgeln das Meer assoziiert und was sich für ihn mit dem Meer verbindet. Lauter Anfänge ohne Ende, Fragmente, lose Fäden, die zurück in die Vergangenheit und ins Leere führen. Oewens Erzähler werden nicht greifbar. Man weiß nicht, ob es sich um einen einzigen oder unendlich viele handelt. Sie scheinen in ihrer Vielheit ein Kollektiv zu bilden, einen Zusammenhang des Erinnerns. Immer geht es ums Vergehen der Zeit und damit der Existenz, um die zeitlichen Schichten, die sich unter uns stapeln und in die wir selbst mit all unseren Hinterlassenschaften, unseren unbedeutend bedeutungsvollen Grabbeigaben einzahlen. Dabei umkreist Oewen Todesmotive, Skelette und Totenschädel sind omnipräsent. Erzählt wird davon in einer sinnlichen, endlos fließenden Sprache, in komplexen Sätzen, die unsere Blicke auf kleine Details und übersehene Dinge richten, das Verschwunden in überscharfen und zugleich poetischen Bildern zu bannen suchen.
Der Docht spretzelte leicht, doch dann stellte die Flamme sich hübsch auf wie ein vom Wind gelüpfter Seidenschal.
Die Übersetzung von Bernhard Strobel kann man gar nicht genug loben. Man achte nur auf dieses fast ausgestorbene, onomatopoetisch sich aber erschließende Verb »spretzeln«, das den Ton Oewens grandios zu treffen scheint. Seinen Texten wurde immer etwas altertümlich Zeitentbundenes nachgesagt, durchsetzt sind sie mit Fremdwörtern. Sie brechen ab und springen von einem Szenario zum nächsten. Man kann also ruhig zugeben, dass der Kollege der Zeitung Org der Recht hat. Oewens Sprache ist schwer und das Buch ist schwer zu lesen, aber wer sich auf das Fragmentarium einlässt und dem Archäologen Thor Oewen beim Bergen der Grabbeigaben folgt, wird reichlich belohnt.
Ulrich Rüdenauer über Grabbeigaben, ein Fragmentarium von Thor Oewen. Aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel, Literaturverlag Droschel, 132 Seiten, kosten 22 Euro. René Char ist einer der bedeutenden französischen Lyriker und als solcher auch seit den frühen 1950er Jahren ins Deutsche übersetzt. Anfangs stand er den Surrealisten nahe, distanzierte sich vor allem dann aber aus politischen Gründen von ihnen und wurde während des Zweiten Weltkriegs ein aktives Mitglied der französischen Résistance. Mit René Char hat sich nun in der Reihe Zwiesprachen des Münchner Lyrikkabinetts der Lyriker Alexandru Bulutz auseinandergesetzt. Willkommen, Herr Bulutz.
Danke für die Einladung.
Eine Zwiesprache ist ein Gespräch. Was ist Gegenstand dieses Gespräches, das Sie mit dem Dichter René Char geführt haben?
Gegenstand des Gespräches, dieses Austauschs mit René Char, sind vor allem seine zwei ersten großen Sammlungen, seiner Lyrik bis 1948. Und ich versuche nachzuvollziehen, wie er im Grunde diesen im Frühwerk noch idealisierten Tatmenschen aufbaut zum Tatdichter. Das ist der Nachvollzug dieses Frühwerks, das dann auch darin kulminiert, dass der Autor René Char tatsächlich am Kampf teilnimmt gegen die NS-Herrschaft in der Provence.
René Char war aktives Mitglied der Résistance. Sie haben gesagt, er ist immer in seiner Dichtung auch dem Surrealismus, was die Bilderwelt angeht und die Ideen verbunden geblieben. Wie hat aber jetzt seine Zeit im Widerstandskampf gegen die deutsche Wehrmacht seine Dichtung in der Form beeinflusst?
Alles in allem ist er der Kurzform treu geblieben von Anfang an. Er bleibt dabei auch in der späteren Dichtung. Wichtig ist eher, dass er sich stärker der Natur zuwendet. Er ist sich dessen bewusst, dass nach dieser unglaublichen angespannten Zeit der Mensch, aber auch der Dichter, auch der Tatdichter hinter dieser Erfahrung zurückfällt. Und das will er nicht. Er will als Dichter nicht hinter dieser Erfahrung zurückfallen, die ihm eben auch die Höchstleistung innerhalb des Gedichts und der Dichtung beschert hat. Da gibt es tollste Naturgedichte, Erinnerungsgedichte über die Zeit als Kind, Vatergedichte zum Beispiel.
Sie beschreiben in Ihrem Band auch ein Gespräch zwischen George Steiner und Joseph Brodsky über das Wesen von Dichtung. Und Steiner vertritt die These, dass die größere Dichtung entsteht unter den Bedingungen von Unterdrückung, Krieg, in der Opposition, also unter einem Druck. Wie ist denn Char damit umgegangen nach dem Krieg? Also er ist durch diese Kriegserfahrung zum Tatdichter geworden, aber dieser äußere Druck war doch nach 1945 verschwunden.
Er war weg. Ich glaube, dass auch René Char diese These vertreten hätte. Er performt diese These als Dichtung, als Gedicht in diesem Frühwerk. Und das schließe ich nochmal an meine Antwort vorher an. Er war besorgt, hinter dieser Erfahrung des Widerstands zu fallen, hinter dieser Höchstleistung. Erst die Gefahr, erst der höchste Existenzialismus schärft dich zu dieser Höchstleistung als Mensch und als Dichter und auch das Gedicht und die Dichtung. Er war sich dessen bewusst. Ich selber optiere auch für diese These. Die ist aber schwer zu belegen. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, Shakespeare. Er hat nicht so viel Schlimmes erlebt und dennoch hat er ein bleibendes Werk hinterlassen. Aber René Char, das war nun einmal die Geschichte seines Lebens, der Widerstand. Und das hat sich eben hochentwickelt und danach musste ja auch eine gewisse Ruhe eintreten. Man kann ja nicht ewig irgendwie in dieser Gefahr leben und in dieser Gefahr schreiben.
Man könnte aber auch ein anderes Beispiel wiederum anführen, das ist die Dichtung in der Ukraine, die seit dem Krieg ja aus dem Boden sprießt. Das ist ja unglaublich, was dort geschrieben wird, gerade Poesie, gerade Gedichte. Also es gibt doch eine Beziehung auch zwischen einer äußeren Druck- oder Notsituation, zwischen einer Leiterfahrung und dem Widerhall dieser Erfahrungen in der Sprache, in der geformten.
Und das größte Beispiel, jedenfalls das bekannteste Beispiel, ist Sergei Jardan. Ich finde ja, dass sein Widerstand gegen den Aggressor Russland seine Verlängerung findet in seiner Dichtung. Ob jetzt Prosa oder Lyrik. Ja, er ist ein moderner Char. In diesem von Ihnen erwähnten Gespräch von Brodsky mit George Steiner nimmt teil auch Mary McCarthy und ihr Vorwurf an George Steiner ist, das hat etwas Mechanistisches, diese These. Das heißt, das Gedicht ist nur dann eine Höchstleistung, wenn es aus dem Widerstand ergeht. Das heißt, man braucht immer den Widerstand, man braucht immer die Gefahr, um überhaupt so gut zu sein. Das tangiert schon an Zynismus, was George Steiner dort aufstellt. Aber wenn ich an die Größten, jedenfalls an meine Leitsterne denke, Paul Celan und René Char, dann war da ein unglaublicher Widerstand, der sozusagen da sein muss, damit diese Dichtung so ist und nicht anders.
Alexandru Buluț, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Es drängt dich zu schreiben, als ob du mit dem Leben im Rückstand wärst. Annäherung an René Char von Alexandru Bulut ist im Wunderhorn Verlag erschienen. 29 Seiten kosten 18 Euro. Und das war der Büchermarkt. Kommen Sie gut ins Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.